Karls Quadro, hallo?
Jetzt traut sich wieder keiner, den Anfang zu machen. Ich merke das doch.
Hallo, na?
Aber warte mal, ich habe ein technisches Problem. Okay. Ein bisschen lauter. Na, wir können weitermachen.
Ajo,
wir können
super,
weitermachen.
Super.
Das können die ruhig wissen, dass mir ein bisschen da auch technisch ein bisschen was leiste, gell?
Eben. Das sind große Anstrengungen hier, die wir immer wieder auf uns nehmen.
So, jetzt aber, jetzt, komm, jetzt, so. Ja, grüßt euch.
Servus.
Grüßt euch, wie geht's, wie geht's dir?
Ach ja, ne, es ist so langsam anstrengend.
Es wird zäh, ne?
Es wird richtig zäh.
Es wird zäh.
Also ich meine, eigentlich ist so der Februar an sich, finde ich, eh immer schon ein schwieriger Monat.
Voll, ja, voll.
So der Winter.
Dabei ist da doch Valentinstag. Ja, verstehe ich wirklich gar nicht.
Jetzt erst am Wochenende gewesen.
Mir war das ja nicht bewusst. Ich habe diesen Tag noch nie gefeiert, aber ich habe auf eBay Kleinanzeigen etwas verkauft oder stand in Kontakt mit jemandem und der schrieb mir dann, ich wünsche dir einen ganz schönen Valentinstag.
Oh.
Und ich dachte, pff,
danke.
Ja, ich danke dir.
Ich habe auch gestern so ein paar Happy Valentine's Grüße bekommen.
Hör doch auf.
Ja, ich
auf Tinder oder wo?
Nein. Nee, so von Freunden.
Wer schreibt denn sowas? Mit wem bist du denn befreundet?
Zum Beispiel unser gemeinsamer guter Freund Pepe. Nochmal liebe Grüße an dieser Stelle.
Der hat dir schönen Valentinstag gewünscht.
Dir nicht?
Nee.
Ah.
Fick dich, Pepe. Ein ganz klares Fick dich. Aber gut, lassen wir jetzt mal so stehen.
Aber ja, ich habe es mir gestern nett gemacht. Ich habe schön den ganzen Vormittag im Bett gelegen. Dann habe ich mir ein herzhaftes Frühstück gemacht.
Was gab's? Komm, erzähl.
Ich habe so, ich glaube, das sind chinesische Dumplings selber gemacht. So mit so einem Teig und dann so eine Füllung aus Tofu, Karotte und grünen Bohnen da rein. Und das dann so in der Pfanne erst von der einen Seite angebraten, dann umgedreht und dann musste man die so steamen mit ein bisschen Wasser.
Hör doch auf, was du da wieder alles zauberst. Hätte ich im Leben nicht gemacht, aber gern gegessen hätte ich's.
War Koriander drin, aber
schmecke ich ja eh
immer. Eben.
Ja, also kulinarisch war mein Wochenende fürchterlich mal wieder. Obwohl, nein, das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Muss zurückrudern. Aber ich habe irgendwie Samstag habe ich so eine halb verbrannte Pizza gegessen, Nudeln zum Frühstück mit bisschen Ketchup. Also es war wirklich wieder Untergang. Und dann habe ich aber gestern am Sonntag mir beim Sudanesen so ein Erdnuss-Falafel mit Tofu und Erdnusssoße geholt. Und das ist so ein ganz süßer Typ, der da arbeitet.
Mm,
und
der schenkt Happy Valentine's.
Und der schenkt mir dann immer so zwei frittierte Teigbällchen süß. Oh, die sind geil. Und ich hatte gestern, also ich sah gestern aus wie Grütze, wie Scheiße. Ich hatte dann auch noch diese Maske in der Fresse. Hat er gesagt, du bist aber süß, hat er zu mir gesagt. Da habe ich gedacht, naja, weiß ich nicht, was der für Standards gewöhnt ist jetzt in der Pandemie. Und abends habe ich dann nochmal mir beim Vietnamesen was geholt.
Oh, da hast du dir aber auch, hast es dir auch gut gehen lassen.
Habe ich mir auch, komm, ein bisschen Self-Love. Ne?
Ja, sehr gut. Eben, das habe ich nämlich auch gedacht. Ne? Ja. Ein bisschen Self-Love am Valentinstag ist die beste Love.
Das denke ich doch auch.
Ne?
Das denke ich doch auch.
Da sind wir uns einig. Eben.
Abends habe ich noch überlegt, ob ich masturbieren soll, dann war ich aber zu faul. Kennst du das, wenn man zu faul ist?
Ja, ja, dann am nächsten Morgen, aber ist dann auch gut, dann kommt man morgens in Schwung.
Ich mache das, habe ich ja schon mal erzählt, oft wenn ich keinen Bock auf Sport habe, masturbiere ich einmal.
Und dann geht er, ne?
Ja, dann habe ich so einen Energy-Schwung. Und bei Männern ist es ja, glaube ich, oft anders, dass die dann so ein bisschen fertig sind. Wie nach dem Sex bin ich auch oft sehr motiviert und möchte dann Dinge tun. Ist
aufräumen,
bei Männern, ja wirklich,
putzen,
ja,
was wirklich. Frauen so machen.
Ja, aber das ist natürlich auch der natürliche Instinkt, der dann in der Frau losgeht, ne?
Ja,
Sex
eben.
Gehabt, dann jetzt aber wieder auch putzen.
Mhm.
Das ist bei Männern natürlich nicht so.
Natürlich nicht.
Nee. Ah. Willkommen bei Hartz Quadro. Willkommen bei Hartz Quadro mit Dawn und Viola, euer Lieblingspodcast. Folgt uns auf Instagram, Harz Quadro. Ich bin zu faul, es zu erklären. Ihr wisst es ja mittlerweile auch.
Ich wollte noch mal ganz kurz sagen, weil vor 2 Wochen ja keine Folge kam, nur ein kurzer Thank-You-Slogan. Nochmal vielen Dank an alle, die gespendet haben. Das Geld ist weitergeleitet und das war echt cool, dass da irgendwie 250 Euro zusammengekommen sind. Danke dafür.
Wieso hast du da eigentlich diesen neuen Laptop stehen, Dawn? Das war ein Scherz. Schöne Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet. So sieht das doch aus. Doch.
Die Zeiten sind hart.
Eben. Ne? Wir haben eine neue Spendenaktion nochmal.
Ja, wir haben da nochmal was.
Ja.
Aber wenn wir hier gleich mit Spende, ich habe, weil es ist ja nun mal so, ihr kennt es wahrscheinlich selber, was macht man gerade den lieben langen Tag, außer man ist im Homeoffice, aber sowas kenne ich nicht. und deswegen habe ich natürlich viel Zeit. In dieser Zeit lese ich unter anderem. So, und da habe ich so ein schönes Magazin von einem Freund bekommen, das heißt Vegan World. So, und in diesem Magazin gab es eine Sache, bei der ich dachte, Leute, das möchte ich mit euch teilen. So, und da geht es nämlich auch wieder um eine Spendensache. Ich lese das einfach mal vor. Ich wollte es mal in die Welt spreaden. So, im Jahr 2020 war es der 22. August. An diesem Tag, oh, so steht das hier, das ist aber nicht gut, an diesem Tag haben wir rein rechnerisch unsere natürlichen Ressourcen aufgebraucht, die die Erde innerhalb eines Jahres produzieren kann.
Was? Am 20. Januar?
Nee, am 22. August.
Ah, okay.
Am 22. August letzten Jahres. Quasi, das war so dieser, das ist ja irgendwie der Earth Day oder sowas. Und danach ist quasi alles auf Pump. So, genau. Mit unserem jetzigen Verbrauch benötigen wir theoretisch 2 Erden. 2050 werden es vermutlich 3 Erden sein.
Oh Gott.
Da das auf Dauer nicht funktioniert, ist klar. Was also tun? Eine Idee zum Klimaschutz liefert For Tomorrow. Das Start-up bietet unterschiedliche Klima-Abos an. Zum Beispiel kannst du für 20 Euro im Monat deinen CO2-Ausstoß eines durchschnittlichen Deutschen ausgleichen. So werden 22 Bäume pro Jahr gepflanzt, die deinen CO2-Haushalt aus der Luft holen. Das Unternehmen kauft zudem EU-Emissionsrechte, um so die nachhaltige Energiewirtschaft zu fördern. Und das wollte ich jetzt einfach nur mal mit euch teilen.
Danke.
Fortomorrow.eu ist die Website. Jeder, der sich da angesprochen fühlt, kann da ja mal gerne drauf gucken gehen. Genau.
Danke für diesen qualitativen Beitrag.
Das gibt's auch manchmal.
Naja, ich freue mich ja ein bisschen. Wir haben uns ja für diese Folge entschieden, dass wir kein bestimmtes Thema haben. Es wird mal wieder eine reine Unterhaltungsfolge. Wir haben nämlich auch so ein bisschen Feedback bekommen, dass es ja doch in letzter Zeit sehr düster und sachlich zur Sache ging. Ihr könnt uns auch gerne weiteres Feedback dazu hinterlassen. Deswegen haben wir überlegt, dass wir ab und an mal wieder auch so ein bisschen quatschen, was so los war. Das heißt in meinem Fall ja immer ein bisschen über Promis sprechen.
Josip, richtig.
Ja, weil ich bin auch auf dem Trocknen gerade. Ich habe alle Shows durchgeschaut. Ich warte jetzt auf den Mittwoch, bis die neue Bachelor-Folge kommt und bin so ein bisschen auf dem Trocknen gerade.
Aber was ist, es läuft doch auch gerade. Guckst du das eigentlich, Germany's Next Topmodel?
Ja, habe ich natürlich zwangsweise reingeguckt. Ich grüße an dieser Stelle meine Geht auch Joghurt rein Tupper-Gruppe. Mit denen gucke ich das immer natürlich gleichzeitig. Und es wird von Jahr zu Jahr wirklich schrecklicher. Ganz, ganz schrecklich ist es mal wieder. So schrecklich, dass sich einem wirklich die Zehennägel aufrollen. Und ja, mehr habe ich dazu eigentlich auch nicht zu sagen.
Ich habe keine Folge geguckt. Ich habe nur so gehört, dass es schon sehr diverse ausgelegt ist dieses Mal. Aber dass es natürlich auch so genau das halt so quasi die Verkaufsstrategie ist und dadurch halt natürlich auch wieder sehr unglaubwürdig.
Ja, genau. Also natürlich ist ja auch eher mittlerweile die Bedingung, um da mitzumachen, gar nicht, dass man jetzt 1,75 ist und 40 Kilo wiegt, sondern ob du eine sad story zu erzählen hast. Da kommt dann natürlich ein Mensch, der einen Flüchtlingshintergrund hat, ist dann natürlich willkommen. Oder was hatten sie noch? Ein Mädchen, das eine Frau, Jungfrau, die gehörlos ist, war dabei. Sowas halt, ne? Weil das sind natürlich sad stories, das kommt beim Publikum an. Und, aber, ja.
Ja, das ist halt schon irgendwie auf der einen, also das hat natürlich auch wieder so zwei Seiten, denke ich mir, weil ich meine, auf der einen Seite ist das natürlich cool, aber ja, es ist halt, im Endeffekt ist es ja nur eine Verkaufsstrategie auch. Ne?
Das ist der Punkt. Natürlich ist es überhaupt keine Frage, dass ein diverser Cast cool ist, aber es wird halt eher dazu benutzt, um diese Geschichten zu vermarkten und auszuschlachten.
Mhm, ja, voll.
Also von dem her, ich finde ja auch, fand auch ja, Germany's Next Topmodel oder Popstars oder sowas. Das war viel interessanter in den ersten Staffeln, als es wirklich darum ging, künstlerisch oder von mir aus im Modebereich da was zu erarbeiten, wo die wirklich so, die waren ja ganz anders, diese Shows am Anfang, die waren komplett anders. Wenn man jetzt die erste Staffel mit Heidi Klum guckt, denkt man sich, hä, was war denn da los? Weil es da irgendwie wirklich darum ging, dass die Leute was gelernt haben, die da mitgemacht haben, was ich viel interessanter fand, als jetzt die immer dieses Show-Gemache, wo es nur um Show geht. Das finde ich eigentlich total uninteressant.
Man könnte wahrscheinlich auch so ein bisschen in den Raum werfen, es ist vielmehr die Heidi Klum-Show geworden, als quasi eben dieses wirklich die eine Castingshow für angehende Models.
Ja, und Heidi Klum wirkt halt wirklich nur noch mittlerweile wie so eine schrille Tante von nebenan. Die, also ich frage mich bei der immer, was da eigentlich schief geht, weil die hat auch, wie sie immer aussieht, wo ich mir denke, du hast doch Geld für Stylisten. Die sieht wirklich aus wie meine Patentante, die 40 Jahre Aerobic getanzt hat. So, sagt man das Aerobic-Tanzen? Nee. Aber die sieht wirklich genauso aus wie die vom Style her. So ein bisschen einfach so hängen geblieben Ende 90er, Anfang 2000er und so schrill und schräg. Und diese Art ist auch so unangenehm, wo man sich oft so denkt, so hä, das ist doch irgendwie, es nervt einfach nur. Aber natürlich gucke ich es dann irgendwie doch, naja. Hab halt auch nichts zu tun.
Und ja, das habe ich auch irgendwie gehört, dass das ja so krass hohe Einschaltquoten wie schon lange nicht mehr hat. Und ich glaube, genau das denken sich viele. Ich habe doch gerade nichts anderes zu tun, gucke ich mir das halt an.
Ja.
Ist ja auch irgendwie verständlich.
Ja, ja.
Aber ja, was da ja auch dann noch im Zuge dessen der neuen GMTM-Staffel kam, ist das neue Buch oder das erste Buch von Bill Kaulitz. Career Suicide.
Bei dem weiß ich auch manchmal nicht, ob Fisch, ob Fleisch, du.
Was meinst du damit gedacht?
Na, ich weiß manchmal nicht, ob ich den gut oder scheiße finden soll.
Ja, geht mir sehr ähnlich. Weil irgendwie finde ich den schon, also ich glaube, musikalisch, Tokyo Hotel, nein.
Hat er ja Gott sei Dank selber letztens gesagt, dass er nicht der beste Sänger ist. Weiß er zum Glück.
Ja, ja, genau, das hat er, sagt er ja selber. Genau, das habe ich ihn auch schon mal sagen hören. Aber ich meine, gut, wahrscheinlich, also ich würde jetzt mal behaupten, dass gute Musik nicht nur alleine von der Qualität der Stimme der singenden Person abhängt, sondern ja auch das Ganze drumherum. Und
das finde ich aber tatsächlich, also ich habe ja diese letzten Sounds, Lieder, letztes Album da schon ein bisschen reingehört und ich finde tatsächlich, dass es nur an der Stimme liegt.
Ah ja, okay.
Ich finde nämlich tatsächlich, alles andere drum kann man schon irgendwie machen, aber sobald er dann anfängt zu singen und er hat ja doch auch immer noch so einen Akzent im Englischen, den ich da immer raushöre, was ich auch irgendwie...
Beim Singen schwierig, ne?
Ja,
ja,
finde
ja,
ich irgendwie
weiß,
schwierig zu hören.
Mhm.
Also da denke ich dann immer gleich, ja, der... Weiß ich nicht, da denke ich dann gleich immer an so einen Bäckereijungen aus Magdeburg. Weiß ich auch nicht, ist halt so. Grüße an Pepe nochmal. Jetzt kriegt er so viel Grüße, dass er überhaupt auch keinen Bock mehr hat. Schaltet nicht mehr ein. Naja, auf jeden Fall finde ich es da wirklich, liegt es einfach an seinem dünnen Fistelstimmchen mit dem Akzent.
Interessant ist das eigentlich, weil ich frage mich dann natürlich, an der Stimme kann man ja arbeiten, keine Frage, vor allem an der Singstimme, ob der da, also der wird da doch eigentlich auch wahrscheinlich, weiß ich nicht, Gesangsunterricht
vielleicht
und sowas
kriegen. Vielleicht ist er zu eitel dafür, gibt's
vielleicht,
ja auch.
Kann natürlich sein, weiß man nicht, ne?
Aber, ja.
Jedenfalls habe ich über dieses Buch so eine Rezension gelesen.
Ach.
Also, es ist wohl irgendwie, auch die Person, die den Artikel geschrieben hat, diese Rezension, war sich nicht so hundertprozentig sicher. So, weil auf der einen Seite irgendwie faszinierend und auch irgendwie interessant, weil schon gefühlt authentisch, aber auch so sehr anschuldigend, anprangernd. Diese ganzen Arschlöcher, die auf unsere Kosten bla und bla und diese Schweine in der Musikwelt und also so auch mit richtig vielen Anschuldigungen und sehr derber Sprache.
Die aber was für Anschuldigungen genau, die mit ihnen Geld verdienen? Und
ja, sowas, genau, die halt irgendwie krass ausgenutzt haben und sowas, ja.
Aha, okay. Mhm.
Also schon so eine Abrechnung mit ja, der Plattenindustrie und sowas. Ah gut, ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht mit wem
da
alles.
Da kriege ich auch direkt Lust, meine Biografie zu schreiben.
Make mal, ne? Ich meine, der ist jetzt 31, du bist
eben.
Jetzt 30.
Ich hätte auch ein paar Abrechnungen zu machen.
Eben. Career Suicide, ich finde halt auch diese Career Suicide, oh mein Gott.
Ja, na ja.
Aber das zieht halt natürlich bei der Zielgruppe.
Da weiß ich aber auch immer nicht, ob das, ja, ob er da so viel Mitspracherecht hat. Anscheinend haben ja Autoren, Autorinnen bei Cover und Titel, glaube ich, oft sehr wenig Mitspracherecht.
Ah ja, okay.
Aber who knows? Who knows, ja.
Aber ich finde, es passt schon sehr in den ganzen,
ja, so ein bisschen
in
trashy,
die Welt,
ne?
Der, von Tokyo Hotel, genau, ja. Voll. Aber
trashy.
Trotzdem finde ich den eine sehr interessante Person.
Ja, das finde ich auch. Und er hat ja auch ordentlich von seiner Drogenkarriere erzählt. Das fand ich auch ein bisschen interessant.
Ach ja?
Der hat es sich schmecken lassen.
Ach nee.
Hat sich's auch nicht schmecken. Also, du, ich glaube, der hat alles mal wild durchprobiert.
Aha. Aber auf nichts hängen geblieben.
Ach, das wäre jetzt eigentlich schön, wenn wir jede Woche eine kleine Lesung aus Career Suicide.
Das wäre eigentlich geil.
Wir können ja mal eine Abstimmung machen bei
Instagram, genau.
Aber da müssen wir uns diesen Roman natürlich auch kaufen.
Ja.
Aber komm, Bill kann man auch mal ein bisschen die Groschen in Rachen werfen.
Der hat es auch nicht leicht jetzt, ne?
Das wäre doch mal schön.
Welttournee abgesagt und so weiter.
Hör auf.
Oh. Oh.
Und dann hast du auch noch Heidi Klum an der Backe.
Ja,
weil dein Zwillingsbruder, mit der verheiratet ist, du.
Das ist auch nicht einfach.
Boah, also wenn ich die, aber ich vermute ja eh, dass die, also weil, ich weiß nicht, ist die privat anders, aber sie wird schon nicht so aufgedreht sein wie im Fernsehen, weil das ist ja kaum auszuhalten.
Ich kann mir das auch nicht, auch dieses Energielevel kann man doch nicht dauerhaft halten.
Ja, ja.
Wäre jetzt mal meine meine Hoffnung für die Familie Klum-Kaulitz.
Das war ja lustig. Ihre Tochter Leni startet jetzt ja auch in der Modelwelt durch. Und da hatten die so Interviews von der Vogue, wo sie beide zusammen interviewt wurden. Und da hat Leni Klum auch so ein bisschen gedroppt, dass sie ihre Mutter ordentlich peinlich findet und auch nichts aus ihrem Kleiderschrank anziehen würde. Da war ich nur so, I feel you.
Das ist aber schon, also nichts, das ist schon hart.
Ja,
ne?
Das war wirklich die Frage, welches Teil hättest du gerne aus dem Kleiderschrank deiner Mutter? Und sie war null. Ja.
Ah, sehr schön.
Ja, kann ich verstehen.
So, hier, wir haben kein großes Thema, aber wir haben uns natürlich trotzdem auf die Folge vorbereitet. Leute, so professionell sind wir schon mittlerweile auch. Und da würde ich gerne von Germany's Next Topmodel auf etwas nicht so sehr Erfreuliches, was aber auch irgendwie im Zusammenhang mit Germany's Next Topmodel steht. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das so mitbekommen habt, aber das war auf jeden Fall letzte Woche, kam da die Schlagzeile, dass die Ex-Freundin von Jerome Boateng, Kasia Lenhardt,
Kascha? Ich glaube Kascha, ja.
Ah, ja, die ist ja auch aus Polen, genau. Mhm. Naja, dass die halt, die ist tot. Wahrscheinlich, das ist nicht 100% offiziell, aber wahrscheinlich war es Suizid. Die Trennung hat auch erst Anfang des Monats stattgefunden, wo eben Jerome Boateng und Kasia Lenhardt sich getrennt haben. Und das ist halt irgendwie, also ich finde, das ist richtig krass, weil das war so eine richtige mediale Schlammschlacht, denn der Boateng ist nach der Trennung zur Bild-Zeitung gegangen und hat dort schön irgendwie so ein Interview eben zur Trennung als Statement abgegeben und halt auch irgendwie sie beschuldigt, dass sie ja quasi die Beziehung, seine Ex-Beziehung, seine Beziehung davor kaputt gemacht hat, dass sie ihn irgendwie so erpresst hat, dass er auch mit ihr zusammenkommt, dass er auch irgendwie, dass sie sich in seine Karriere eingemischt hat und alles so eine Sachen, so, ne?
Da muss ich kurz einhaken, weil ich das so absurd finde und so erbärmlich. Also du willst mir doch nicht erzählen, dass dieser Mann millionenschwer Anwälte noch und nöcher auf seiner Seite, dass der von einer Influencerin, die, weiß ich nicht, die kaum, also im Vergleich zu ihm, einfach kein Geld hat, dass er sich von der erpressen lässt. Das kannst du mir doch nicht erzählen.
Ja, absolut.
Das ist einfach so peinlich und erbärmlich und so eine Small Dick Energy kann ich dazu, anders kann ich das nicht nennen. Was ist so absurd? Was ist los mit dir, du Spacken?
Und vor allem auch dieses, sie hat meine Ex-Beziehung davor zerstört und also als wenn er da als wenn er da in irgendeiner Form zu irgendwas gezwungen wäre. Ich finde, das klingt auch so absurd, als wenn man sich zu einer Beziehung zwingen lassen kann. Das ist doch Quatsch.
Völlig absurd. Völlig absurd.
Aber natürlich war das total gefundenes Fressen für alle möglichen Klatschpressen.
Für Leute im Internet.
Für Leute im Internet, genau. Die natürlich richtig schön hier sie geschämt haben, sie mit Hass-Speech, mit Hate-Speech überhäuft haben und alles Mögliche. Sie war natürlich die Täterin und er
das Opfer.
Und das, was daran halt einfach, finde ich, so interessant ist, ist halt diese Dynamik, die dahinter steckt. Das ist halt irgendwie eine Frau wird halt so schnell zur Familienzerstörerin im Endeffekt gemacht. Das ist so ein ganz bekanntes Motiv. Das hat man zum Beispiel auch bei Monica Lewinsky gesehen, so, ne? Sie war die Bitch. Sie war die Schlampe, die was mit dem Präsidenten angefangen hat. Der arme Präsident hatte ja gar keine Verfügungsgewalt über sich selber, gar keine Entscheidung, so, ne? Und das ist irgendwie, wird da dieses Narrativ wiederholt. Was so krass tragisch ist aber, dass diese Frau jetzt tot ist. Und ich finde halt, also abgesehen von diesem sich wiederholenden Narrativ der Familienzerstörerin, finde ich halt wirklich, dass da irgendwie nochmal eigentlich eine Debatte losgehen muss, was halt auch, also wie die Medien auch irgendwie in irgendeiner Form zur Verantwortung gezogen werden könnten oder halt auch einfach für ihren Inhalt. Da muss doch irgendwie eine Sensibilisierung stattfinden. Das kann doch so nicht weitergehen. Total. Dieses ganze Gegossipe. Und ich meine, das passiert ja auch auf so Portalen wie zum Beispiel jetzt Promiflash oder so, ne?
Ja. Das ist ein absoluter Drecksverein, was das angeht.
Und das ist halt, ich finde, das ist halt, da muss man sich wirklich moralisch fragen, was ist da, also das kann man doch so eigentlich nicht mehr weiterführen, weil ich meine, natürlich so, manche interessiert das nicht, aber es gibt doch so auch in der jüngeren Geschichte schon so viele Frauenbeispiele, die daran gebrochen sind. Lady Di.
Das verlinkt sich für mich auch ganz krass. Mhm. Lady Di, die systematisch fertig gemacht wurde von der Presse, von Paparazzis, die eventuell noch leben würde, wenn jemand erste Hilfe geleistet hätte und nicht Fotos gemacht hätte.
Richtig, voll.
Was ich auch krass, an wen ich auch sehr denken musste bei dieser Geschichte mit Kasia Lenhardt, ist Sarah Lombardi, weil die auch so fertig gemacht wurde und sie das Gott sei Dank überstanden hat, halbwegs gesund, glaube ich, glücklich ist. Aber das, was da abging, das war auch so Das ist purer Frauenhass. Das Richtig. Ist Misogynie auf anderem Level. Das ist so pervers, was da passiert, was da abläuft. Und was du sagst, ja, die Medien müssen ganz klar sensibilisiert werden, wie sie über Frauen berichten. Weil es was anderes ist. Über Frauen wird anders berichtet als über Männer.
Eben. Und das ist es nämlich. Und das ist, also das ist mir dadurch einfach nochmal total ins Bewusstsein gekommen. Und ich hatte dann auch so einen Artikel auf Insta gefunden, den ich mir gespeichert hatte, weil ich den dann später lesen wollte. Und der war dann plötzlich weg.
Hä?
Von einem Insta-Account, der heißt Kali_Feminists. So. Und natürlich geht es da um feministische Themen. Und darauf wurde halt einfach Jerome Boateng ganz klar irgendwie in die Verantwortung gezogen und angeklagt. Und eben dieses patriarchale Narrativ der Frau, der Familienzerstörerin irgendwie beschrieben und halt auf dieses Beispiel angewendet. Und eben, er wurde halt ganz klar irgendwie angeklagt, öffentlich. Und das wurde gelöscht von Instagram. Und das fand ich krass. Die haben dann halt nochmal einen Post gemacht. Den kann ich auch gerne verlinken. Aber
und was steht da?
Da steht halt erstmal, warum der Post gelöscht wurde.
Warum?
Also hier, ich kann ja mal kurz anlesen.
Ja, bitte.
Warum wurde unser Post über den Tod von Kascha gelöscht? Im Ernst, Insta? Ein berühmter, reicher, einflussreicher Mann kann seine Ex-Freundin herabwürdigen, indem er in der Öffentlichkeit Behauptungen über sie verbreitet, ohne mit Konsequenzen rechnen zu müssen. Denn er kann sich sicher sein, dass die Öffentlichkeit in einem zutiefst patriarchalen Deutschland an seiner Seite steht. Ihm wird blind geglaubt. Der betroffenen Frau hingegen wird nicht geglaubt. Sie wird einem öffentlichen Shitstorm ausgesetzt. Das ist Gewalt. Genau, also es geht dann halt noch weiter. Aber
bitte lies mal noch weiter, okay. Weil mich das echt interessiert.
Psychische, körperliche, sexualisierte und ökonomische Gewalt gegenüber Frauen in Paarbeziehung und in der Familie werden nicht als Gewalt benannt. Der reaktionären Presse wie Bild geht es darum, Skandale zu produzieren. Nach Wochen von massivem Cybermobbing und frauenfeindlichen Hassattacken ist Kascha tot. Sie ist eine von vielen Frauen, die diese Form der Gewalt erleben musste und der öffentlichen Unterstützung versagt wird. Wer als Celebrity mit angeblichen Beziehungsdetails zur Bild geht, weiß genau, worauf er sich einlässt. Boateng und Bild haben einen Shitstorm in Kauf genommen. Boateng, um sich als Opfer seiner Ex-Freundin darzustellen, die Bild, um einen Skandal zu verkaufen. Beide sind mitverantwortlich für die darauf folgende frauenfeindliche Gewalt. Die lateinamerikanische feministische Bewegung haben den Begriff Suicidio Feminicida geprägt. Die Bezeichnung suizidaler Feminizid erscheint uns hier treffend. Der Widerspruch, dass das Kritisieren von Gewalt im Netz selbst als Verstoß gegen Nutzungsregeln und als Gewalt diffamiert werden, zeigt eindeutig, dass Machtstrukturen im Netz patriarchal geprägt sind und Frauen das Leben kosten. Das ist schon bezeichnend, dass Personen sich derart mobilisieren, um unser Statement zu verhindern.
Das ist ja wirklich, aber das erschreckt mich wirklich krass. Mhm. Was für eine, aber das meinte ich eben auch von, dieser millionenschwere Mann kommt doch gegen, also kann doch nicht erzählen, er wurde erpresst. Das sieht man ja genau daran, dass der so viel Macht hat, dass jetzt darüber nicht berichtet werden darf. Und das hat mich eh erstaunt. Das ist mir ganz krass aufgefallen, dass über diesen Tod kaum berichtet wird. Und ich habe, also an dem Tag, als es rauskam, schon, aber jetzt im Nachhinein gar nicht mehr. Und dass gewisse Influencerinnen, die mit ihr befreundet waren, auch ihre Stories gelöscht haben, löschen mussten.
Löschen mussten?
Ja, weil da, ich denke, wie ähnlich bei dem Instagram-Account, da Druck von außen kam.
Ja, das kann gut sein. Also was ich gelesen habe, weil ich habe ich habe halt mal ein bisschen im Internet recherchiert, was wohl so ein Ding ist, und zwar die Richtlinien des Deutschen Presserates. Und da steht, dass Berichterstattung über Selbsttötung eher vermieden werden soll, weil Angst vor dem Werter-Effekt.
Ja, das habe ich, das kenne ich und das habe ich dann auch darauf geschoben.
Aber das wird es nicht nur sein.
Das habe ich jetzt auch ganz stark die Vermutung, nachdem du das erzählst. Also es ist pervers, es ist so krass. Und ich meine, diese Sache mit Boateng ist ja nicht die einzige Sache, die in den letzten Wochen passiert ist. Marilyn Manson wurde beschuldigt, Frauen emotional und körperlich missbraucht zu haben über Jahre. Angefangen hat even Rachel Wood, die mit ihm eine Beziehung geführt hat, als sie 18 war und er 36, doppelt so alt war wie sie, die traumatische Erfahrung mit ihm machen musste. Daraufhin haben sich ganz viele andere Frauen auch gemeldet. Dann hatten wir Armie Hammer, der Schauspieler von Call Me By Your Name, der genauso Frauen seelisch und körperlich missbraucht haben soll. Das ist also...
Shia LaBeouf.
Ja, stimmt.
LaBeoufy. Ja.
LaBeoufy auch. Also ich... Was ist denn... Es ist einfach...
Ja, also jetzt so mal auf ja... Der gleiche Nenner dieser ganzen Geschichten ist, dass die Männer, also und es tut mir leid, dass ich da irgendwie so in diesem binären System wieder unterwegs bin, aber es ist nun mal so, dass Männer da einfach in Schutz genommen werden. Dass sie, also bei Marilyn Manson war es ja ganz krass, dass er einfach, sein Management wusste das, seine Angestellten alle wussten das, ja, aber er konnte es trotzdem machen.
Auch. Wie bei Weinstein letztendlich auch, ja, alle genau. Haben es gewusst.
Naja, bei Marilyn Manson ist es jetzt ja immerhin so, dass ihm seine Plattenfirma gekündigt hat und dass auch irgendwie so zwei Serien, die, wo er mitgespielt hat, so in so zwei Folgen, dass die nicht ausgestrahlt werden und sowas. Also es hat jetzt, es hat ja offensichtlich schon Konsequenzen für ihn, wo dann natürlich auch wieder irgendwie so Schreie groß werden. Die Zivilgesellschaft kann nicht richten. Cancel Culture. Aber ich meine, es ist doch immer noch die Frage, man kann sich ja trotzdem entscheiden, was man konsumieren möchte oder nicht. Und mit welchen Leuten man zusammenarbeiten möchte. Und wenn diese Plattenfirma ganz klar sagt, mit diesem Mann möchten wir nicht mehr zusammenarbeiten.
Das geht gegen unsere Prinzipien. Ne? Ja, und das wird ja, also ich meine, gut, sagen wir vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hätten diese Männer noch mehr Schutz erfahren. Da hätte eine Plattenfirma, glaube ich, nicht gekündigt, wenn irgendwie sowas rausgekommen wäre. Sowas hat sich in gewisser Weise ja schon geändert. Aber natürlich ist halt ganz viel Opfershaming, was da immer noch betrieben wird. Und es wird den Frauen kaum geglaubt. Und ja, die wollen ja nur die Karriere zerstören und Aufmerksamkeit und keine Ahnung was.
Und ich meine, um in den Selbstmord getrieben zu werden, was jetzt erstmal angenommen wird, was es war. So, also da musst du ja wirklich gar keine, also ich meine, das ist doch der Punkt, an dem man keinen Ausweg mehr sieht.
Ja, noch dazu hat sie ein Kind, sie hat einen Sohn, sie hat sich, wenn so wird es vermutet, am Geburtstag ihres Sohnes umgebracht. Mhm. Wo du dir echt denkst, wie verzweifelt muss diese Frau gewesen sein.
Ja.
Dass man da keinen Ausweg mehr sieht. Und ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ach ja, ich will da gar nicht so viel drüber reden, aber anscheinend muss sie sehr große Angst gehabt haben und man ja auch jetzt sieht, was für eine Macht hinter diesem Mann steckt.
Ja, voll, ne? Ja, das ist halt unser Fußballstar.
Ja.
Das ist anscheinend wichtiger, ne? Ja, es ist ganz schön.
Fußball geht doch eh über alles.
Ja, eben.
Das ist ja eh das sehen wir auch gerade. Mhm. Das ist, ja, also ich meine, ins Theater spielen kann man nicht, aber die ganzen Fußballer spielen ja trotzdem noch, quasi.
Nicht mit 1,5 Meter Abstand.
Ja.
Ne?
Ja, ja. Ja, ach, was weiß ich, es ist einfach krank. Kranke Welt und das ist ein wichtiger Punkt, dass wie über Frauen berichtet wird, einfach unterirdisch ist. In dem Sinne fällt mir natürlich auch Britney Spears ein, die gerade wieder vor Gericht steht oder, also sie steht nicht vor Gericht, aber sie ist ja seit, ich glaube, mittlerweile seit 18 Jahren unter der Vormundschaft gegen ihren Willen unter der Vormundschaft ihres Vaters und kämpft jetzt wieder dagegen an. Und diese Frau, ich glaube, letzte Woche kam oder vor ein paar Tagen kam die Doku Framing Britney Spears von der New York Times raus, die leider noch nicht in Deutschland zu sehen ist, aber die ihre Geschichte erzählt und wie sie auch systematisch von der Presse und Paparazzis zerstört wurde. Anders kann man das nicht nennen.
Ja, Und wie halt ihre Karriere und so weiter, auch Justin Timberlakes Karriere, die ja auch eine Zeit lang ein Paar waren, so gefördert hat. Weil er natürlich nicht als, sie hatte quasi den kompletten Absturz danach und wurde irgendwie auch öffentlich, auch in so Talkshows irgendwie zu der Beziehung und so befragt und ob, ich weiß nicht mehr ganz genau, was da die Anschuldigung war, aber es gab irgendwie so, ja, dass sie halt irgendwie sich irgendwie, weiß ich nicht, kacke verhalten hätte oder sowas, als sie dann nicht mehr zusammen waren, sie und Justin Timberlake. Und ich meine, ich weiß das irgendwie noch so ein bisschen im Hinterkopf, wenn ich mich daran zurückerinnere, dass, also, ja, die waren dann halt irgendwann nicht mehr zusammen und mit Britney Spears ging es dann halt mental so bergab. Dann kamen halt diese ganzen, also ja, diese Blitzhochzeit und es wurde ja, und dann halt irgendwann diese Glatze, die sie sich rasiert hat und sowas. Und dann im Zuge dessen kam ja auch diese Entmündigung. Und man hat sich das einfach nur so angeguckt und dachte so, was hat die denn? Aber auch damals, gut, natürlich war ich da auch noch jünger, mir ist da auch nicht in den Sinn gekommen, diese arme Frau, die muss ja wirklich richtig verzweifelt sein. Die, also die, gut, die war halt natürlich auch schon ihr ganzes Leben in diesem ganzen Showgeschäft drin, wurde dann so krass vermarktet, jeder Cent, der ging, wurde aus ihr rausgepresst.
Ja, sie war eine richtige Geldmaschine letztendlich und hat dann leider auch noch, also traurigerweise, einen Vater, der das komplett ausnutzt.
Ja, das ausnutzt, der das wahrscheinlich auch natürlich von Anfang an gefördert hat, ne? Aber ja, also so eine, im Endeffekt ist das eine ganz traurige Geschichte und ich meine, ich habe mich da jetzt noch nie so wirklich mit viel auseinandergesetzt, aber es gibt ja auch diese Bewegung von Britney Spears Fans, die da irgendwie sagen Free Britney, weil die da irgendwie komische Messages irgendwo sehen wollen in so Posts und sowas und ja, irgendwie mittlerweile denke ich halt so, als ich das erste Mal gehört habe, dachte ich so, ach, was ist das? Aber irgendwie, ich glaube, das hat schon alles seine Kausalität, dass das besteht, so. Weil ich glaube, ja, man sollte sich um, irgendwie kann man sich mal um diese Frau Sorgen machen.
Ja, ich hoffe einfach, dass jetzt dieser Prozess gut für sie ausgehen wird. Und ich habe heute, also es war ein großer Artikel in der Zeit, auch über dieses Framing Britney und da war ein, der letzte Abschnitt, den würde ich auch gerne vorlesen, in diesem Sinne. Vergangenes Jahr im Oktober erlebte Billie Eilish etwas, das man aus heutiger Sicht als Britney Spears Moment bezeichnen könnte. Ein Paparazzo fotografierte die Künstlerin in sogenannter unvorteilhafter Pose. Einige Boulevardmedien druckten, viele Social-Media-User teilten die Bilder. Mit Häme wurde in der Folgezeit jedoch nicht Billie Eilish bedacht. Verachtung wurde vornehmlich jenen Menschen zuteil, die glaubten, an den Fotos verdienen oder sich darüber profilieren zu können. Britney Spears mag das nicht trösten. Für ihre Aussicht auf ein selbstbestimmtes Leben ist es bedeutungslos. Für heutige und zukünftige Popstars könnte sich ihre Geschichte jedoch einmal mehr als Pionierleistung erweisen. Also wo man so ein bisschen hofft, dass die Dinge sich ändern und dass die Leute aufwachen und dass die Medien ganz klar ein Feedback bekommen, ihr spinnt doch, nein, also darum geht es nicht. Ich finde, Billie Eilish finde ich ja auch ganz großartig und das ist halt so gefährlich auch für diese jungen Menschen, wenn die in diese Maschinerie kommen.
Ja, und ich glaube, das ist natürlich auch eine Zeitfrage, dass es, also, ich glaube irgendwie, jetzt das Beispiel nochmal, dass da natürlich irgendwie, ich glaube, Billie Eilish Zugang zur Öffentlichkeit und zu ihrem Produkt, ihrer Kunst ist halt nochmal ein anderer und halt auch irgendwie so zu ihrem Körper, die gibt sich ja auch ganz anders, aber es ist.
Aber die Berichtung ist genau dieselbe über sie, ja.
Ja, aber und ich glaube, natürlich war das irgendwie damals noch viel krasser, weil da irgendwie auch so ein Besitzanspruch auch, so ein medialer Besitzanspruch auf diese Persona Britney Spears geherrscht hat. Aber da gut, das ist auch wieder, das zeigt sich in all diesen Sachen, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass eben diese, es ist irgendwie auch so eine Enteignung des eigenen Lebens, die da stattfindet und des
Absolut,
eigenen Körpers.
Ja, genau.
Und ja, das ist einfach problematisch. Und das würde niemals passieren. Bei dieser Kascha, da wurde dann in der Bild super viel darüber geredet, was für Tattoos die hat, wie sie aussieht natürlich, und so eine Sachen.
Natürlich.
Und also, ja.
Mittlerweile ist es, also ich weiß leider sehr wenig darüber, aber Meghan Markle geht ja auch gegen diese Boulevardblätterpresse vor, weil die auch systematisch fertig gemacht wird von der Presse. Und es muss einfach Grenzen geben. Es müssen Grenzen geschaffen werden für diese Drecksblätter, für, ja, Promiflash.
Auch, ja, voll. Und so, also, und die, ich denke mir so, wie kann man denn als Bild in der Bildredaktion gut einschlafen am Abend? Also, das verstehe ich nicht.
Das frage ich mich auch, wirklich.
Also nicht nur da, ich meine, die sind ja auch so Corona-Schön-Leugner, schön immer schön Futter geben und so eine Scheiße. Wie können die das mit sich selber vereinbaren?
Total, frage ich mich auch.
Na, das war wohl nichts mit der fröhlichen Folge.
Ja, aber es ist ja auch jetzt noch so, also ich habe ja auch bei Promiflash gearbeitet, eine Zeit lang, wo ich mich auch immer gefragt habe, wie die über die Körper von Frauen sprechen, auch gerade immer dieses mit Vorgeburt, Nachgeburt, wie schnell hat sie abgenommen. Das ist so, die wissen gar nicht, was sie damit anrichten.
Ja, voll.
Das ist so schrecklich und schmerzvoll und ja.
Omnipräsent auch.
Omnipräsent, ja.
Ja, und ich war dann heute auch auf so ein paar auf Instagram hat mir noch so ein paar Sachen so durchgelesen eben dazu, zu diesem Tod von der Kascha. Und natürlich so ganz viele Leute, die dann auch so schreiben, was für eine schreckliche Mutter. Der Sohn ist der Leidtragende in dieser Geschichte und sie hat ihn alleine gelassen. Und ich denke mir, ey, so, boah, ich meine natürlich zum einen ja. Und aber wie eben schon gesagt, an was von einem Punkt der absoluten Verzweiflung muss man da sein?
Ja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst, weil das ist ja auch dieses Mom-Shaming, Mutter-Shaming, was kein Mann in der Presse erlebt. Nee. Mhm. Aber als Frau, wirst du immer als schlechte Mutter dargestellt. Immer. Also das hat Britney Spears ganz krass erlebt, Diana hat das ganz krass. Also es ist einfach so absurd und das tun sich aber auch Frauen gegenseitig an, was ich immer nicht verstehe. Auch bei Instagram, sobald eine Influencerin oder was auch immer ein Kind bekommt, was für Sachen die sich rumschlagen muss, was die für Kommentare und Nachrichten bekommt, wo du dir echt denkst, also ihr habt doch alle einen Knall. Elena Miras, auch so ein Reality-TV-Star, der wurde das Jugendamt auf den Hals gesetzt. So, was völlig absurd war. Also, das sind so schmerzvolle Sachen, die den Menschen zugefügt werden von Menschen. Und irgendwie passiert ja auch was mit den Menschen im Internet. So ein gewisser Filter ist weg. Ein gewisser moralischer Filter. Mhm. Die Menschen machen Sachen, das ist einfach nur noch krank.
Ja, ja, voll. Das ist, ja, man steht nicht vor der Person und sagt es, sondern es ist total einfach, das einfach zu machen, irgendwie jemanden zu kritisieren, ohne auch natürlich irgendwas, wirklich irgendwelche Details darüber zu wissen, sondern einfach nur anzunehmen, oh, ist eine schlechte Mutter, so. Es ist, also, ja, ganz traurig.
Ich frage mich auch immer, wer das ist. Ich habe im Leben noch nicht einen gehässigen Kommentar geschrieben. Kritik? Ja, das habe ich gemacht. Das habe ich letztens zum Beispiel auch gemacht. Ach, ich folge auch so einem richtigen Idioten, der so irgendwie Fotograf war von so berühmten Rappern aus Amerika. Er kommt aber aus Deutschland.
Ah, den kenne ich.
Echt?
Ja, da habe ich mal irgendwie eine Doku drüber gesehen.
Ja, ja, und der Typ ist aber so schräg, dass ich dem irgendwann gefolgt habe auf Instagram, weil ich den so unterhaltsam fand und auch irgendwie so, er denkt, er ist so der krasse Macker, aber sieht aus wie die letzte Wurst so ungefähr und macht immer so auf dicke Hose. Das finde ich immer sehr lustig bei Männern, wenn die das machen, das unterhält mich. Und der hat dann aber letztens einen Post gemacht, wo er, es haben sich ja diese 180 SchauspielerInnen in der Zeit geoutet. Nee, in der Süddeutschen, im Süddeutschen Zeitung-Magazin. Und dann aber er so, ja, ist doch völlig unnötig. Ist mir doch egal, ob du schwul, lesbisch oder sonst was bist. Wo ich mir denke, boah, Digga, du
verstehst. Geht nur um dich, ne?
Ja. Du verstehst überhaupt nicht den Sinn dahinter. Du verstehst überhaupt nicht, wie es ist, als Künstlerin oder als Schauspielerin zu arbeiten. Vor allem, wenn du queer bist, wenn du trans bist, wenn du non-binär bist. Du verstehst das gar nicht. Also, das hatte ich auch so unnötig. Und dann habe ich dem auch geschrieben, hat er natürlich nie gelesen. Aber ich käme doch jetzt auch nicht auf die Idee, dem jetzt zu schreiben, du dreckiger Hurensohn. Hurensohn sage ich eh nicht.
Aber so. Ja, was laberst du?
Ja, oder den dann so fertig zum, ich weiß es nicht. Was ist denn los mit den Leuten? Wer sitzt denn da und schreibt so Kommentare? Du bist der schlechte Mutter, wer sitzt denn da? Das können doch nur Leute sein, die wirklich selber so frustriert mit ihrem Leben sind. Also ich kann mir das nicht anders erklären.
Ich denke auch, wahrscheinlich, gut, ich meine, I don't know, und ich will jetzt auch nicht mit meiner, doch, ich komme mal mit meiner Hausfrauenpsychologie. Es sind wahrscheinlich irgendwie dann teilweise Frauen, die sich halt eben nur über dieses eine definieren, und zwar das Endziel jeder Frau, die Mutterschaft. Und das musst du natürlich erfüllen. Und wenn sie andere Frauen schämen, schlechte Mütter zu sein, dann ist es ja auch irgendwie, ist es ja auch eine Hervorhebung der eigenen Leistung als Mutter.
Total.
Also es geht auf jeden Fall um das Herabwürdigen von anderen Menschen, um sich wahrscheinlich selber besser zu fühlen. Und seine eigene Meinung zu überhöhen.
Dann guckt, mein Tipp an euch, guckt doch einfach den Bachelor. Ja? Ich gucke ja auch gern Trash-TV. Und das mache ich bestimmt auch aus einem Grund, das will ich überhaupt nicht verstecken, weil ich mir denke, ach, ich bin halt nicht Sandra aus Castrop-Rauxel, die sich jetzt von irgendeinem Typen da ablecken lässt und fühle mich da vielleicht bestimmt auch ein bisschen geiler. Kann gut sein. Guckt euch das doch einfach Trash-TV-Formate an, aber lasst doch diese Kommentare. Das ist doch wirklich...
Eben, weil interessant. Ich habe da nämlich heute nämlich auch wirklich nochmal drüber nachgedacht. Und natürlich ist halt auch so Trash-TV eine Form von Voyeurismus, ganz klar. Aber der Unterschied oft zur Presse und so ist ja, dass die Menschen sich da auch freiwillig reinbegeben in diese Formate. Und ich finde, dass dadurch kriegt es eine andere Legitimation.
Ja, es ist da natürlich auch zweigleisig, weil darüber habe ich ja auch schon gesprochen, so Schwiegertochter gesucht, Frauentausch oder das, wo Menschen so richtig eklig bloßgestellt werden, finde ich auch schwierig. Und die Leute melden sich da auch freiwillig. Aber ich habe halt irgendwie kein Problem bei diesen Dating-Formaten, wenn da halt, wie gesagt, Sandra aus Buxtehude, die Medienwissenschaften studiert, jetzt irgendwie Influencerin werden will und sich da bloßstellt. Das ist mir wurscht.
Ja, genau. Nee, natürlich. Also, gibt's das eigentlich noch Schwiegertochter gesucht? Wurde das nicht abgesetzt?
Oder ich weiß es nicht.
Weil natürlich, das war sehr erniedrigend. Das war sehr erniedrigend. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier jetzt so, ich nehme sicher keine Partei für Trash-TV ein. Schade. Aber ich finde, man musste halt natürlich schon auch irgendwie differenzieren.
Ja.
In welchem, also, genau, wie gesagt, aus welchem Standpunkt macht die Person das freiwillig oder eben halt nicht. Also da kann man natürlich schon auch eine gewisse Form der Eigenverantwortung den Teilnehmenden zusprechen. Aber ja, per se finde ich einfach, dass irgendwie, und das hat ja natürlich auch in den letzten 10, 20 Jahren zugenommen, ebenso Scripted Reality oder eben Trash-TV-Formate. Und natürlich hat sich unser Zuschauerverhalten dadurch auch verändert. Sachen, die Anfang der 2000er noch völlig neu und schockierend waren, sind heutzutage auf einem ganz anderen, krasseren Level völlig normal. Ich glaube da auf jeden Fall, dass da auch schon so eine Abstumpfung stattgefunden hat. Aber trotzdem, wie gesagt, ich denke, da sollte auf jeden Fall eine Reform im Denken darüber schon stattfinden. Und natürlich auch eine mediale.
Wenn wir jetzt ein Wort zum Sonntag.
Bam, bam, bam.
Ich habe jetzt ja nichts mehr zu sagen.
Ja.
Ich habe jetzt Hunger.
Hast du dann Hunger?
Ich
werde
jetzt aufhören.
Ich würde aber, wir müssen noch Grüße senden. Wir haben zwar jetzt schon gegrüßt, aber es muss noch mal gegrüßt werden.
Ja, okay, mach Fahrstuhlmusik, ich suche raus. Das hört sich
ruhig da an. Das war Jatz. Das war improvisierter.
So, jetzt hör bitte auf. So, es geht los, du sagst dann Stopp.
Stopp.
Ah, Philipp Rubner.
Ah, hallo Philipp. Grüezi, servus.
Oh.
Was? Was denn?
Ich habe gerade gesehen, dass mein Ex-Freund uns ja auch abonniert hat. Und ich dachte gerade, sowas passiert, wenn ich irgendwann ihn grüßen soll.
Nee, dann machen wir nochmal. Ganz klar.
Ja.
Da wird nochmal. Jetzt aber hier erstmal. Fokus auf Philipp Rubner.
Ja.
Hallo. Hörst wahrscheinlich eh nicht, aber wir grüßen dich trotzdem.
Ja, wir grüßen dich ganz
süße
lieb.
Grüße.
Süße Grüße. Jetzt hören wir auf.
Ne? See you later in the magazines.
Tschüss.